Ja, ihr Lieben, wir haben ja letzten Sonntag eine neue Predigtreihe angefangen. Stilles Herz. Genau. Da habt ihr das Bild der Reihe vom Simon so schön gestaltet. Und in dieser Reihe fragen wir uns, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn unser Herz nicht so richtig still werden will? Wenn uns die unterschiedlichsten Themen umtreiben? Seien es irgendwelche Sorgen oder Ängste oder die Tragödien des Lebens, die über uns hereingebrochen sind? Oder seien es innere Nöte oder ein belastetes Gewissen oder seien es Fragen an Gott, weil es uns schwerfällt, ihm zu vertrauen. Wie können wir in all dem ein stilles Herz bekommen? Und ich hatte letzten Sonntag ja mal so einige Ansätze in den Raum geworfen, die nicht wirklich funktionieren. Jesus hat einen anderen Ansatz. Und er wendet ihn an in einem Moment, als seinen Jüngern ihr Herz so richtig in die Hose gerutscht ist. Er hatte sie mit der Mitteilung überrascht, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein würde. Und dadurch waren sie so ganz von der Rolle. Ihre Hoffnungen, die waren erschüttert. Ihr Glaube war erschüttert. Ihre ganze Zukunft war plötzlich unsicher geworden. Und was sagt Jesus seinen Jüngern in diesem Moment? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Moses, ich habe vergessen, den Klickerich mitzunehmen. Kannst du mal so ein bisschen immer gucken, welcher Vers gerade hier vorne dran ist, dass wir den dann auch mitlesen können? Ah, super. Ja, hervorragend. Dankeschön. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich. Ihr glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, Vers 1. Und dieser Ansatz hat bei den Jüngern tatsächlich gewirkt. Also nicht sofort vielleicht und auch nicht ohne weitere Entwicklungen, aber später erleben wir die Jünger genau mit solch einer Einstellung. Sie glauben unerschütterlich fest an Gott und an Jesus. So sehr, dass sie keine Angst vor Verfolgung haben, dass sie bereit sind, für Gott zu leiden. Keine Drohung und keine Unannehmlichkeiten kann ihnen später mehr den Frieden nehmen. Ihr Herz ist ruhig, weil sie Gott mit ganzem Herzen vertrauen können. Wenn wir uns die Methode, ich sage jetzt mal Methode, von Jesus näher anschauen, dann ist dieses die erste Aufforderung, glaubt an Gott. Da wollen wir heute mal ein bisschen genauer drauf gucken. Das ist die biblische Methode, die uns Menschen gegeben wurde, um ein stilles Herz zu bekommen. Aber wir müssen bei dieser Sache ein bisschen aufpassen. Die Bibel ist nämlich eigentlich gar nicht daran interessiert, uns ein ruhiges Herz zu verschaffen, jedenfalls nicht in erster Linie. Ihr hauptsächliches Anliegen ist etwas, was viel wichtiger ist. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann laufen wir Gefahr, uns im Glauben hoffnungslos zu verirren. Das Problem ist, dass wir einen Hang dazu haben, Abkürzungen zu nehmen. Wir wollen eine Instant-Lösung. Wir wollen sofortigen Trost, sofortige Ermutigung. Es muss sofort passieren. Wir wollen, dass unser Herz so schnell wie möglich still wird. Und dabei schauen wir nur auf die äußeren Symptome und versuchen, sie zu beseitigen. Der Ansatz der Bibel ist ein anderer. Die Bibel lehrt uns, dass wir nicht bei den äußeren Symptomen stehen bleiben. Die eigentliche Lösung, die muss tiefer ansetzen. Also überlegen wir zum Beispiel, was passiert, wenn ich sündige. Ich bemerke, dass etwas passiert ist, was absolut nicht gut war. Und ich habe das verbockt. Ich bin erschrocken. Es ist mir peinlich. Gefühle der Reue kommen hoch. Und diese unangenehmen Gefühle, die möchte ich so schnell wie möglich loswerden. Was ich in dem Moment allerdings wirklich brauche, ist etwas ganz anderes, als lediglich die aufgewühlten Gefühle zu beruhigen. Wenn ich in dem Moment nur die Symptome behandeln würde, also diese Gefühle, dann würde das eigentliche Problem bestehen bleiben. Und das wäre ganz schlecht. Was ich wirklich behandeln muss, ist das zugrunde liegende Problem, die tiefer liegende Krankheit, also die Sünde, die mein falsches Verhalten ausgelöst hat. Als Patient könnte man diesen Fehler auch machen. Man könnte, meinetwegen, man hat Rückenschmerzen und man wirft einfach nur Tabletten ein, damit die Schmerzen aufhören. Und lässt nicht überprüfen, was da eigentlich das Problem dahinter ist. Das wäre falsch. Das würde die Symptome behandeln, aber nicht die Grundlage, die Ursache. Es muss uns um echte Gesundung gehen. nicht bloß um die Abwesenheit von Symptomen, von irgendwelchen Irritationen, sondern um wirkliche tiefgreifende Gesundheit. Viele Menschen kommen mit solch einer falschen Herzenshaltung auch zu Gott oder auch in den Gottesdienst. Sie erhoffen sich Erleichterung, dass sie etwas hören, was sie glücklicher macht. Das hoffe ich ja auch, dass ihr was mitnehmen könnt. Aber wenn das nur das ist, wenn es um so eine Instant-Lösung geht, dann ist das zu kurz gegriffen. Glück und Freude und Frieden oder auch die Abwesenheit von Nöten und Problemen, das sind eigentlich immer Nebenprodukte. Sie sind das Ergebnis von etwas anderem, von etwas viel Wichtigerem, was vorausgehen muss. Gott, das müssen wir festhalten, Gott steht nicht zu meiner Verfügung. Er ist nicht nur dafür da, ausgerechnet mir gut zu tun. Eigentlich ist es sogar genau andersherum. Gott verlangt von uns vollkommene Hingabe. Wir sollen uns ihm geben. Uns darf es nicht nur um die Gaben gehen, es muss uns um den Geber der guten Gaben gehen. Wer sich nach Segen und Frieden und einem stillen Herzen sehnt, der sollte bei seinem Verhältnis zu Gott anfangen. Bevor wir auf Äußerlichkeiten zu sprechen kommen, müssen wir den Kern anschauen, unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir diesen Blickwinkel einnehmen, dann holt uns das heraus aus unserer Egoismus-Ecke. Die Bibel sagt zu uns, im Grunde, bevor wir darüber diskutieren, ob du glücklich bist oder nicht, müssen wir einmal über dich diskutieren. Und zwar über dich und deine Beziehung zu Gott. Die Bibel lässt uns eine Abkürzung nicht zu. Wir hören Jesus hier also sagen, du willst ein stilles Herz haben? In Ordnung. Dann musst du Folgendes tun. Glaub zunächst einmal an Gott. Das ist der Kern. Das muss uns heute also beschäftigen. Was bedeutet das eigentlich, an Gott zu glauben? Die erste wichtige Antwort auf diese Frage finden wir in Hebräer 11, Vers 6. Dort heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wir müssen glauben, dass es Gott gibt. Also, dass an Gott zu glauben, wie Jesus uns auffordert, das heißt zunächst einmal zu glauben, dass Gott existiert. Wenn wir in dieser Frage Unsicherheiten haben, dann werden wir auch nie ein stilles Herz bekommen. Wie kann ich über die Existenz Gottes Sicherheit erlangen? Es gibt drei Quellen, die mir so spontan eingefallen sind, die Gott bezeugen. Und letzten Endes muss ich mich auf das Zeugnis dieser drei Quellen einlassen. Am Ende wird ein Glaubensschritt, ein Schritt des Vertrauens nötig sein. Aber es ist kein blindes Vertrauen, das von uns verlangt wird, sondern evidenzbasiertes Vertrauen. Wir können uns verlassen auf Bezeugungen Gottes. Eine Quelle ist die Schöpfung, in der wir leben. Wenn man nicht völlig vernagelt ist, sondern mit einer gewissen Offenheit durch die Welt geht, dann sollte man das wahrnehmen können. Alles um uns herum spricht davon, dass es einen mächtigen und guten Schöpfergott geben muss. Die Schöpfung ist eine Form der Offenbarung. Eine andere Form der Offenbarung ist das Wort Gottes. Gott hat Menschen auserwählt und mit ihnen kommuniziert. Er hat sie beauftragt, niederzuschreiben, was sie von ihm gehört und erkannt haben. Die ganze Bibel spricht zu uns von Gott, von seiner Existenz und von seinem Wirken. Und das sind ja keine ausgedachten Geschichten oder Legenden. Was in der Bibel aufgeschrieben ist, das ist geschehen. Es ist Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Da haben wir Beweise für das reale Wirken Gottes in dieser Welt. Und die dritte Quelle für Hinweise auf die Existenz Gottes sind andere Menschen. Der Hebräerbrief spricht von einer Wolke von Zeugen. Wenn andere Menschen bezeugen, wie sie Gott erlebt haben, dann sind das wertvolle, ergänzende Hinweise für die Existenz Gottes. Also, glaubt an Gott. Das heißt zunächst einmal, glaubt daran, dass Gott existiert. Wenn ich damit einverstanden bin, dass es Gott gibt, dann kommt die nächste Frage auf. Ja, aber wie ist Gott denn eigentlich? Wie kann ich ihn beschreiben? Dazu könnte man jetzt unendlich viel sagen. Ich will nur so ein paar Aussagen herausgreifen. Gott existiert, hatten wir gesagt. Und zwar existiert er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist kein Geschöpf. Gott ist. Punkt. Mehr nicht. Er ist einfach. Er war schon immer und er wird immer sein. Gott ist außerhalb unserer Zeit. Das ist etwas, was wir nur sehr schwer erfassen können. Und weil wir das so schwer erfassen können, verstehen wir wahrscheinlich vieles gar nicht, was Gott betrifft. Gottes Handeln ist nicht in unseren Zeitbegriffen gefangen, aber wir und unser ganzes Denken. Und deshalb gibt es durchaus Schwierigkeiten, Gott zu erfassen. An Gott zu glauben heißt auch, an seine Macht und an seine Kraft zu glauben. Er ist allmächtig und herrlich. Kein menschliches Wesen kann sich ihm direkt nähern. Die Herrlichkeit Gottes ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Gottes ganzes Wesen ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Er weiß alles. Er ist überall gegenwärtig. Nichts passiert ohne sein Wissen. Das kann einerseits etwas beunruhigend sein. Andererseits ist diese Größe und Macht jenseits unserer Vorstellungskraft auch etwas Wunderbares. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, an den ich da glaube, dann ist ihm nichts unmöglich. Nichts. Zu den Möglichkeiten Gottes gehört natürlich auch die Schöpfung. Nichts ist einfach zufällig entstanden. Gott hat alles geschaffen, was ist. Er ist auch derjenige, der alles erhält. Wir atmen, weil er uns Atem gibt. Gott sorgt für jeden einzelnen von uns ständig, ununterbrochen. Auch jetzt. Und natürlich kann Gott solche Schöpfungstaten jederzeit wiederholen. Die Wunder, die Jesus tat, das waren zum Teil Schöpfungswunder, wie ich sie mal nenne. Zum Beispiel, wenn 5 Brote und 2 Fische an mehr als 5000 Menschen verteilt werden, alle satt werden und am Ende noch 12 Körbe mit Resten eingesammelt werden können. Da war die Schöpferkraft Gottes am Werk. Ich bin überzeugt, dass Gott uns, also auch uns heute, mit dieser gleichen Kraft in unserem Leben begegnen kann. Vielleicht finden wir uns in einer Situation wieder, in der uns nichts helfen kann, außer dieser Gott, dem nichts unmöglich ist. Es braucht den Glauben an solch einen großen Gott, um überhaupt an Wunder glauben zu können. Fürbitte, Gebet um Heilung, also etwas, das hat überhaupt gar keinen Wert, wenn man nicht an solch einen großen Gott glauben kann. Wo die Medizin an ihre Grenzen stößt, auch da, wo ein Mensch im Sterben liegt, da ist aus menschlicher Sicht vielleicht keine Hilfe mehr denkbar. Und doch können wir Christen uns eben mit Glauben im Gebet zusammentun und Gott bitten, das Unmögliche zu tun. Wir haben als Gemeinde schon so gebetet, schon oft. Und, ihr Lieben, wir haben es auch erlebt, wie Gott mit all seiner Macht eingreift. Ein weiteres ganz wichtiges Attribut Gottes ist seine Heiligkeit. Die Bibel findet dafür ganz großartige Bilder. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr? Wer ist wie du, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend? Oder Habakkuk, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Oder im 1. Johannesbrief, Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Oder im Hebräerbrief. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Merkt ihr, was das für Bilder sind? Wie erschreckend. Wer der Heiligkeit Gottes begegnet, der hat keinen Zweifel, dass er jeden Augenblick vergehen muss. Unsere Sündhaftigkeit sticht vor dieser Heiligkeit hervor, als wäre sie in das Licht des grellsten Scheinwerfers getaucht. Bei Gott ist keine Sünde, keine Dunkelheit, nichts dieser Art, nur absolutes Licht und Reinheit. Bei uns hingegen sieht das ganz anders aus. Bei uns sind Licht und Dunkelheit kräftig gemischt. Wir versuchen es gut zu machen und manchmal kriegen wir es ja auch noch ganz gut hin. Doch da sind eben auch unsere Fehlentscheidungen, unsere schlechten Charakterzüge, die Fehleinschätzungen über uns selbst. Wir müssen es ehrlicherweise beim Namen nennen, wir sind Sünder. Das hat bei Adam und Eva angefangen. Und wir machen in der gleichen Weise munter weiter. Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit gehen eigentlich in keiner Weise zusammen. Und doch sagt Jesus zu uns, glaubt an Gott. Warum? Weil Gott uns nicht mit diesem Dilemma alleine lässt. Der Kern der Bibelbotschaft ist, dass dieser große und heilige Gott ein riesiges Interesse an einer Beziehung zu uns Menschen hat. Er hat uns nicht aufgegeben. Und es ist ihm nicht egal, dass unsere Beziehung zu ihm gestört ist. Und deshalb lässt er es nicht zu, dass diese Welt sich kaputt sündigt, bis zur völligen Hoffnungslosigkeit. Stattdessen tut er etwas völlig Unerwartetes. Er kommt selbst in diese Welt. Bevor alles Leben völlig den Bach hinuntergehen konnte, kam Gott als Retter in diese Welt. Den Jüngern damals stand der Retter Auge in Auge gegenüber, als er sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt an Gott. Er will euch retten. Was interessant ist, ist, dass diese Rettung schon vorausgesagt wurde, als die Sünde gerade ganz frisch die Herrschaft über diese Welt übernommen hat. Gott verfluchte die Schlange, die Adam und Eva dazu verführt hatte, von dem Verbot zur Schlange, also eigentlich zu Satan, seinem Gegenspieler. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Er wird dir den Kopf zertreten. In diesem kleinen Satz steckt schon die Rettung, die Gott von Anfang an geplant hat. Gemeint ist nämlich Jesus, der durch seinen Tod am Kreuz die Macht des Satans bricht. So war es angekündigt und so ist es geschehen. Gottes Zusagen sind verlässlich. Und das ist eben ein weiterer Punkt, den wir, wenn wir überlegen, was diese Aufforderung bedeutet, glaubt an Gott. Wir werden dadurch aufgefordert, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Und die Bibel ist voll davon. Nehmen wir nur einmal eine kleine Predigt von Jesus. Auch hier greife ich wieder nur ganz wenig heraus. Eine Predigt von Jesus, in der er uns Gottes Fürsorge vor Augen hält. Es ist festgehalten im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 29 bis 31. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Seht ihr? Wie kann unser Herz still werden? Indem wir an Gott glauben, dem wir wichtig genug sind, dass er sogar die Anzahl der Haare auf unserem Kopf kennt. Also ich kenne die nicht, obwohl ich so langsam in das Alter komme, wo ich mir einen zahlenmäßigen Überblick verschaffen könnte. Ja? Gott weiß genau, wie viele es sind. Er liebt mich so sehr, dass ihm das Unwichtigste noch wichtig ist. Was für eine Verheißung. Wenn ich glauben kann, dass der allmächtige Gott so sehr an mir interessiert ist, dann weiß ich, dass ich vor nichts Angst haben muss und dass mein Herz wirklich still sein kann. Oder nehmen wir noch einmal eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Auch dort finden wir eine wunderschöne Verheißung. Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Glaube an Gott, sagt Jesus. Vertraue ihm, wenn er das zu dir sagt. Was immer dir auch geschieht, was immer du erleben musst, Gott hat versprochen, dass er dich niemals im Stich lassen wird. Hinter dir, unter dir, sind immer die ewigen Arme Gottes. Er wird dich immer opfern. Er wird dich immer tragen. Und deshalb kann der Schreiber des Hebräerbriefs im nächsten Satz auch schreiben, das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Er hat ein stilles Herz, weil er weiß, dass Gott sein Helfer ist. Glaubt an Gott, das bedeutet, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Und ihr könnt ja jeden Tag in der Bibel studieren und Verheißungen erforschen und raussuchen. Und sie sind alle hundertprozentig verlässlich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schürfen und beim Finden von solchen Goldstücken. Seht ihr, wenn wir an Gott glauben, dann vertrauen wir uns ihm völlig an. Wir vertrauen ihm unser Leben an, unsere Sorgen, unsere Probleme, die Menschen, die wir lieben. Mit allem, was wir sind und haben, vertrauen wir auf Gott. Das bedeutet es, an Gott zu glauben. Aber Jesus hat ja noch ein bisschen mehr gesagt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist halt nicht ganz einfach, an einen Gott zu glauben, den niemand je von Angesicht zu Angesicht sehen kann und der so herrlich und heilig und überwältigend groß ist. Gott wusste um diese Schwierigkeiten und deshalb hat er seinen ewigen Sohn in diese Welt gesandt. Er sollte bei den Menschen leben, Männern und Frauen in ihrer Welt begegnen. Und er sollte auf diese Weise Gottes Liebe regelrecht begreifbar machen. Es waren besonders seine Jünger, die ihn auf diese Weise erlebt haben. Und diesen Jüngern sagte er in dem Moment so etwas wie, es fällt euch nicht ganz leicht, an Gott zu glauben. Dann seht noch einmal her. Seht mich an. Glaubt an mich. Vertraut mir. Wenn ihr mir vertraut, dann vertraut ihr Gott. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Die Jünger haben das nicht sofort kapiert. Aber ihr Glaube wuchs. Ihr Vertrauen auf Jesus war stark genug, dass sie ein paar Monate später angefangen haben, mit der Botschaft von Jesus die ganze Welt umzukrempeln. Hier war die Quelle für ihr stilles Herz. Vertrauen in Gott und Vertrauen in Jesus. Und dieses Vertrauen war erwachsen aus der Begegnung mit dem Gottessohn auf Erden, dem sie in diesem Moment noch einmal fest in die Augen schauen konnten, als er das zu ihnen gesagt hat. Möchtest du Jesus begegnen? Für uns heute ist das nicht mehr ganz so unmittelbar möglich wie für die ersten Jünger von Jesus. Aber wir feiern heute das Abendmahl und Jesus lädt dich ein. Vertraue den Überlieferungen, sagt er zu dir. Vertraue der Bibel. Vertraue dem, was die Jünger über mich weitererzählt haben. Es ist die Wahrheit. Ich bin gestorben und auferstanden, damit auch du deine Sünde loswirst und ewiges Leben geschenkt bekommst. Vertrau mir, denn ich habe dich lieb. Vertrau mir dein Leben an. Das ist es, was ich mir von dir wünsche. Das ist der Grund, weshalb ich überhaupt in diese Welt gekommen bin. Ich möchte dir helfen, dass du an Gott glauben kannst, dass du Gott vertrauen kannst. Komm, begegne mir im Mahl. Du bist eingeladen. Komm, geh diesen Vertrauensschritt. Du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche dir, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. So ungefähr höre ich Jesus sagen, wenn der Abendmahlstisch aufgebaut ist und wenn wir das nachher miteinander feiern. Ihr Lieben, das ist die Einladung, die ich heute aussprechen darf. Glaube an Gott und glaube an seinen Sohn Jesus Christus. Vertrau dich ihm ganz an, ganz und gar. Dich und dein ganzes Leben. Das ist das Wichtigste. Und dann wird auch alles andere kommen. Und dein Herz wird still werden.